Das war ein Stück von Count Basie, The Wanderer.
Sie brauchen nun viel mehr Kräfte, um schon nur das eigene Durchkommen zu organisieren. Trotzdem bleiben Sie noch einige Monate aktionsfähig. Die Illegalität teilen Sie mit anderen Abgetauchten, geflohenen Soldaten, Zwangsarbeitern und KZ-Ausbrechern. Aber auch Profi-Einbrechern. Den Luxus, zwischen den politischen und kriminellen säuberlich zu trennen, leisten sie sich in dieser Lage nicht. Kriminell ist erstmal das Gesellschaftssystem, das sie um ihre Jugend betrogen hat. Und um dies trotzdem braucht es auch kriminelles Know-how. Sie schließen sich für punktuelle Aktionen mit allen diesen Gruppen zusammen. Zum Beispiel mit zwei Einbruchprofis, die aus abgestellten Versorgungszügen Klamotten plündern und froh sind, wenn die Jugend ihnen dabei Schmiere steht. Dafür lassen sie ihnen die Waggontüren offen und sie können danach die Lebensmittel rausholen. Das ist Arbeitsteilung. Besser wäre natürlich Zusammenarbeit gewesen. Aber dafür waren diese Brüchler nicht reif, beziehungsweise die Jugendlichen kamen ihnen in ihrer Sorglosigkeit als Sicherheitsrisiko vor. Diese räumen ganze Waggons aus, viel mehr Fressalien, als sie benötigen. Sie sind nämlich auf die Idee gekommen, damit den halb verhungerten Zwangsarbeitern und Arbeiterinnen zu helfen. Und damit diese möglich ist, mussten sie Sore auch noch reichen, um die Wachmannschaften zu bestechen. Nach einem Monat stellt ihnen die Bahnpolizei eine Falle, in der sie um Haaresbreite hängen bleiben.
Dieser Schrecken bewegt sich dazu, sich zu bewaffnen. Um sich und den Menschen im Arbeitslager weiterhin zu versorgen, spezialisieren sie sich aufs Klauen von Lebensmittelmarken. Beim Einbruch in eine Ausgabestelle passiert wieder mal ein Missgeschick. Es gibt Radau, ein Tipp muss niedergeschlagen werden. Die Clique entkommt nur knapp. Die meisten Marken segeln ihnen auf der Straße davon. Zur Freude der Nachbarn, die sie aufsammeln. Sie müssen sich immer mehr verstecken.
In unserem Versteck diskutierten wir fast jeden Tag darüber, wie wir uns verhalten sollten und wie wir weiter vorgehen konnten. Wir müssen irgendwas machen. Wir können doch hier nicht die ganze Zeit rumsitzen und auf bessere Zeiten warten, sagte Lang. Aber er war genau wie wir eigentlich ziemlich ratlos, denn unsere Möglichkeiten, etwas zu tun, waren natürlich sehr beschränkt. Wir mussten immer darauf gefasst sein, am hellen Tag auf der Straße geschnappt zu werden, da die Gestapo und die Polizei uns ja kannten. Das Einzige, was jetzt noch Zweck hat, sind Sprengstoffanschläge auf Einrichtungen der Nazis, stellte Franz fest. Doch gleichzeitig gab er zu bedenken, ich habe allerdings keine Ahnung, wie man an Sprengstoff oder Handgranaten herankommen kann. Und mit unseren Pistolen können wir da wohl nicht viel ausrichten. Dabei warf er seine Pistole in die Luft, fing sie wieder auf und steckte sie in die Tasche. Dann müssen wir eben versuchen, diese verdammten Parteibonzen aus dem Weg zu räumen, meinte Bartel. Was, du meinst? Fragte Hans. Dabei richtete er den Zeigefinger auf Bartel und knickte ihn langsam ein. Ja, genau das meine ich. Versuchen können wir es ja mal, oder? Du spinnst. Du kannst dich doch nicht auf die Straße stellen und einen von den Nazis umlegen. Doch zunächst blieb es bei Diskussionen und so verging die Zeit bis Mitte Juli 1944, ohne dass etwas Nennenswertes passiert wäre.
Später kommt ihnen der verhasste Nazi-Ortsgruppenleiter in die Quere. Bartel zieht die Knarre und schießt. Laut Theilens Bericht soll er daneben geschossen, laut anderen Quellen hingegen soll einer der anderen Edelweißpiraten dem Schwein die verdiente Bleimedaille versetzt haben. Das war Heavy Artillery von Django Reinhardt.
Danach wird Teilen sofort hochgenommen, während die anderen noch einmal entkommen. Der Verhaftung verdankt Teilen paradoxerweise sein Überleben. Die anderen machen weiter. Sie wollen erst, ziemlich verrückte Idee, eine gefangene Genossin aus dem Gestapo-Hauptquartier befreien. Dieses danach mit einem Lastwagen voller Sprengstoff mit all den Nazi-Folternknechten in die Luft jagen, um die Kapitulation von innen her zu beschleunigen. Die alliierten Truppen stehen schon sehr nah. Die Mädchen und Jungen überlegen richtig, dass ein paar große Anschläge schließlich unzählige Menschen davor bewahren könnten, ganz zuletzt noch sinnlos in den Tod getrieben zu werden. Das Vorhaben ist aber nun endgültig ein paar Nummern zu groß. Es misslingt und die ganze Gruppe um Bartel Schink samt 5 Dutzend Sympathisanten wird ausgehoben. Die Anführer werden schwer gefoltert und bald darauf in Köln-Ehrenfeld öffentlich aufgehängt. 2 davon, Bartel Schink und Günther Schwarz, sind gerade 16-jährig.
Fritz Teilen kommt in ein Jugend-KZ am Hunsrück. Besser gesagt, er muss es bauen helfen. Der politische Widerstand ist zu Ende. Von nun an geht's ums nackte Überleben. Über das Leben in den KZs und übrigen Lagern gibt es viel erschütterndere Zeugnisse als seines, die zu lesen sich immer wieder lohnt, obwohl keine Überlebende und kein Überlebender es schaffen konnte, die ganze grauenvolle Dimension der industrialisierten Menschenvernichtung nachträglich auf Papier zu bringen. In einem solchen Vernichtungslager ist Teilen noch nicht gelandet. Als er beinahe an einer Lungenentzündung stirbt, wird er nicht einfach liquidiert, sondern kommt einen privilegierten Posten als Putz des Lagerkommandanten. Noch bevor ein Starkstromzaun installiert wird, kann er dadurch die Kurve für sich und einen Freund organisieren.
Er übt geduldig die Unterschrift des Kommandanten und fälscht für sie beide Dienstreisebescheinigungen. Die Kurve klappt dank seiner Gewitztheit und wie so oft einer Portion unwahrscheinlichen Glücks. Sie sind nämlich so tollkühn, respektive ausgehungert, in Koblenz sich mit den gefälschten Ausweisen Proviant auf dem Wehrmachtskommando zu organisieren. Dort fallen sie auf, der Posten will gerade ins Lager anrufen, ob sie dort gesucht werden, kriegt aber wegen eines Bombenangriffs gerade keine Verbindung hin, lässt es dann bleiben und versorgt sie gar noch mit Proviant. Sie können sich nach Köln durchschlagen, dort ist aber niemand mehr übrig, sodass sie dort nicht bleiben können. Sie trennen sich an einer Sperre, geht Teilen wiederum hoch und wird diesmal gleich nach Dachau eingeliefert. Vor Weihnachten 1944 gelingt ihm dort, da es eine Außenstation ist, nochmals die Flucht. Da er krampfen muss, kann er auf einen fahrenden Zug aufspringen. Mit Hilfe von solidarischen Menschen findet er nach einer langen Irrfahrt durch das zerstörte Land in Süddeutschland sogar seine Familie wieder, wird gleich darauf nochmals verhaftet, aber diesmal nicht mehr an die Gestapo ausgeliefert, weil der Dorfnazi nicht mehr an den Endsieg glaubt und schnell ein gutes Werk tun will, und um nach der Befreiung als Menschenfreund dazustehen.
If your man get personal, won't you have your fall? If your man get personal, won't you have your fall? Says, come on back to Pride Point, mama, and bail us all night long. I got women in big down into Tennessee. I got women in Vicksburg, clean on into Tennessee. But my pride point right now hops all over me. I ain't got to state no color, but a frontier town we go. She got a mortgage on my body, not a lien on my soul. But I'm going to Rodale, gonna take my rider by my side. But I'm going to Rodale, gonna take my rider by my side. We can steal Bell House, baby, 'cause it's on the river side. Now you can squeeze my lemon till the juice run down my leg, baby. You know what I'm talking about. You can squeeze my lemon till the juice run down my leg. That's what I'm talking about now. But I'm going back to Pride Point if I be rocking to my head.
Wir haben hier die Geschichte des Fritz Theilen zusammengefasst, um eine konkrete Vorstellung zu vermitteln, wie dieser antifaschistische Widerstand der Arbeiterjugendliche damals ausgesehen hat, wie und warum die einzelnen Mädchen und Jungen dazu kamen und wo die Grenzen ihrer gemeinsamen Aktionen lagen. Theilens Geschichte haben so ähnlich viele andere in seinem Alter in jener Zeit erlebt. Es ist keine Einzelgeschichte und schon gar nicht, das dünkt uns das Wichtige daran, die Beschreibung eines Einzelschicksals, wie es alle jene darstellen, die nach dem 8. Mai 1945 möglichst schnell glauben machen wollten, dass man eben nichts machen konnte, damit ihre Kinder nicht etwa auf die Gedanken kamen zu fragen, was sie denn selber damals getan hätten. Vielmehr erleben wir mit den Edelweiß-Piraten und Piratinnen ein Stück eigenverantwortliche gestaltete Geschichte. Selbstbestimmte Entwicklung von Widerstand gegen die dieser Generation aufgezwungenen Verhältnisse, gegen ihre Entmündigung, Gleichschaltung und Einbeziehung in eine aggressive imperialistische Vernichtungsmaschine.
Eben darum gehört die Existenz der Edelweiß-Klicken bis zur Kapitulation des Nazistaates zur verdrängten, unterdrückten Geschichte, weil sie die Behauptung der offiziellen Geschichte, dass einem Volk, ganzen Volk im Innern des Ungeheuers, das damals der faschistische Imperialismus war, nichts anderes übrig geblieben sei, als wenn nicht mitzumachen, dann zumindest die Augen und Ohren zuzumachen und auf bessere Zeiten zu warten, als Zwecklüge entlarven. Wer anerkennt, dass Gruppen von Jungen und Mädchen sich gemeinsam zur Wehr setzten, der oder die muss sich dann auch fragen, weshalb sie dies nicht auch selber im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchten und vor allem heute, wo die gesellschaftlichen Bedingungen in unseren Regionen viel weniger mörderisch sind, es erst recht versuchen.
Die faschistische Gewaltmaschine wurde geschmiert mit dem Öl der Untätigkeit und Duldung durch die Mehrheit der Menschen, die es zuließen, dass ihr Leben missbraucht, entwertet, enteignet wurde. In dieser Maschine gehörten die Edelweiß-Jugendlichen zum Sand. Sie vermochten hier und dort ein bisschen zu bremsen, zu kratzen, mehr nicht. Dabei gingen die meisten von ihnen unter. Die wenigen Überlebenden haben das Recht, rückblickend zu sagen, dass ihre Anstrengungen, bei denen sie stets ihr Leben riskierten, sehr wenig zu bewirken vermochten. Das Volk hat die faschistische Herrschaft nicht aus eigener Kraft zerschlagen. Teilen selber spricht sehr kritisch über die geringe Wirkung ihres Kampfes. Die Ja-Sager und Anpasser von damals wie heute brauchen uns mit diesem Argument nicht zu kommen. Was beweist es denn, als dass es zu viele solche gibt wie Sie und zu wenig andere? Was beweist es außerdem, als dass es die Edelweiß-Gruppen zu wenig Zeit hatten, sich auszubilden, zu lernen und ihre Aktionen bewusster zu planen? Ist das vielleicht ein Argument, selber passiv zu bleiben, bis es wiederum zu spät ist? Und was heißt eigentlich Wirkungslosigkeit? Gewiss war es für die meisten unvorstellbar, zur Maschinenpistole zu greifen, wie der kleine Bartelschink. Aber gerade dessen Gruppe zeigt doch eine andere als diese eingeschränkte militaristische Konzeption des Kampfes. Widerstand, das sind die kleinen Schritte vor den großen. Ist der Griff nach Pinsel und Kleister, ist das Wort ergreifen, wenn Schweigen angesagt ist. Ist das Butterbrot mit dem Untermenschen von Nebenanteilen, ist zu wissen, dass wie mir selber geschieht, was meiner Schwester und meinem Bruder angetan wird.
Bye-bye. It's food for thought mobsters. Young people shoot their days away. I've seen talent thrown away. Are you loan shark? The organ play and they dance it to the brand new beat. This new music might have made this news cause that sensation. Tell your mama, tell your papa.
Wenn man dem Fritz Theilen zuhört, fällt auf, wie knapp er immer wieder gerade nochmal Glück hat. Dieses Glück hat meistens einen Namen. Zum Beispiel Mitleid, wenn ihn jemand erwischt, ihn aber laufen lässt. Manchmal sind es aber offensichtlich ganz einfach Löcher. Fallmaschen, Risse im dichten Kontrollnetz, dass die Nazis über die Bevölkerung zogen.
Was nationalsozialistische Erfassungs- und Überwachungsnetz war das effektivste und umfassendste der damaligen Welt. Ein rassistischer Staat, der sich vornimmt, das germanische Erbgut reinzuhalten und gar zu verbessern, das Minderwertige zu liquidieren, darf an seiner Verwaltungsbürokratie ebenso wenig knausern wie an seiner Rüstungsindustrie. Was macht es für Sinn, wenn die Blockwarte Tag und Nacht die Augen aufbehalten und Meldungen erstatten, wenn ihre Beobachtungen nicht weitergeleitet und archiviert werden können? Was macht es für Sinn, wenn jeder SS-Freiwillige beweisen können muss, dass bis zurück in die Generation seiner Ur-Ur-Urgroßeltern keinerlei jüdische Verwandtschaft besteht, um aufgenommen zu werden, würden nicht seine Angaben und Bescheinigungen sämtliche minutiös überprüft?
Dieser Wahnsinn jedenfalls hatte Methode. Und es haben, wie Theilen, Tausende, Hunderttausende von Gefährdeten allein deshalb überlebt, weil diese gewaltige Bürokratie aus allen Nähten platzte und in den allerletzten Kriegsjahren das angestrebte Sollwachstum der Vernichtungskurve gar nicht mehr zu gewältigen vermochte. Stell dir doch bloß mal diese Karteien und Dateien vor, wie sie damals aussahen, in unzähligen Kästen eingeordnet. Die ganzen Leute, die da dazwischen herumrasen und einen Puff kriegen, und wenn sie eine einzige Eintragung fertig kriegen, liegen schon 10 neue auf dem Tisch.
Und dann stell dir doch einmal weiter vor, Heinrich Himmler hätte damals